1989 hat Wolfgang Flath sein Atelier auf der Praterinsel eröffnet. Jetzt ist es 2022, also man kann das ein bisschen rechnen, ne? 33 Jahre später wird er sein Atelier schließen, und zwar morgen um 19 Uhr. Auf der Praterinsel geht es da vorbei. Er schließt es so, wie er es eröffnet hat, mit 1000 Bieren, Dosenbieren.
Ja, jeder soll da Bierdosen mitbringen. Nur der Unterschied zwischen damals und heute ist, heute ist es bepfandet. 1000 Bierdosen sind, was ist denn das? 250 Euro. Das wird, glaube ich, nicht liegen bleiben fürs Gruppenfoto. Damals waren es bestimmt noch mehr als 1000 Bierdosen, wie es da aussah.
Du warst da.
Ich kann mich nur ganz nebulös daran erinnern. Ich war da noch ein junger Hupfer. Der Kabelsteg, der war stand schon, und aber ich glaube, dass dieser Steg da bei der Brücke zum Landtag, dass das noch anders aussah, dass da, glaube ich, Dead End war und man auf die Kirche schauen konnte bei den letzten zwei Bankerl hinten und auf die Praterinsel, und dann war es das für die Fußgänger. Weil dann ist nämlich der Kanal von der Mumfahrthalle irgendwie, das war irgendwie ein bisschen anders geleitet damals. Auf jeden Fall, ich war da, habe meine Jugend in Haidhausen verbracht mit meinem besten Freund damals. Wir haben keine Party ausgelassen und wussten auch von allen, komischerweise. Und ich weiß nur, dass das einzigste und erste Mal von der Praterinsel mit Filmriss, und da übergeben musste ich mich auch. Ja? Also aller mir kostet, jetzt können wir übergeben. Ja?
Ja, also 18, 19, wie alt warst du?
19, ja.
Ja, kann man durchgehen lassen. Jetzt nach, warte mal, dann bist du ja jetzt schon. Okay, lassen wir das Thema.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Flatz mit seinem Atelier schon vor dem Verkauf der Stadt München an die erste Immobilieninvestmentfirma, ob er da nicht noch Mieter bei der Stadt war. Das gilt es eigentlich zu eruieren, auch für ihn, wenn er jetzt noch weiter den letzten Prozess führt. Ja. Jetzt hat er, glaube ich, schon den dritten oder vierten Vermieter mit dem Atelier, weil das wird ja immer alle 10 Jahre, um Steuern zu sparen, dann wieder weiterveräußert zum Doppel oder zum zehnfachen Preis. Danke, lieber Herr Bürgermeister, dass Sie es überhaupt veräußert haben. Das war, glaube ich, der Udi-Spezi.
Ja, letzte Woche hat er sein Gerichtsverfahren im Oberlandesgericht verloren um sein Atelier und wird deswegen morgen eine Abschiedsfeier machen, die das Atelier so beenden wird, wie es angefangen hat, haben wir vorhin schon gesagt,
Das
mit
hätte ich ihm
1000
gleich sagen,
Dosenbieren.
das hätte ich ihm gleich sagen können, dass er es verliert, weil alle Richter sind Grund- und Hausbesitzer. Und die hassen diese Mieterplage eigentlich, ja. Die gilt es nur zu schröpfen. Und sobald der aufmuckt, raus mit dem, ja. Also, es ist immer schwierige Gemengelage. Da würde ich sagen, ist die Justiz nicht wirklich unabhängig. Ja, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Es ist auch kein Sozialneid. Lieber Herr Richter, das ist auch verdient dein Ding, aber entscheide nicht aus dieser Warte.
Ja, genau. Jetzt in dem Interview geht es um Kunst, das Verhältnis der Menschen zu Kunst und wieso ein Flatz jetzt raus aus dieser Stadt geht und wo er hingeht, in ein fernes Land und was er dort macht. Und darum geht es in diesem Interview, das wir vor kurzem mit ihm geführt haben.
Ja, auch gut, wenn man in seiner künstlerischen Laufbahn gezwungen wird, nochmal richtig Gas zu geben. Wir drücken den Daumen, Wolfgang, und wir freuen uns morgen alle auf die Party. Ist, glaube ich, jeder eingeladen, gell?
Die ganze Stadt ist eingeladen, ja.
Wenn die Bild schon die Leute einlädt, das sind dann die Dosenbiersammler, ja. Die werden sich dann dreschen um die Dosenbiers. Eine hervorragende Performance. Also ich freue mich morgen schon drauf, ja. Hahaha, ha, ha. Kein Social Porn jetzt. Schade, dass er uns verlässt. Welchen Hof nahe treibt das Kulturestablishment in München dann durch die Stadt? Es ist kaum noch einer übrig, der Reibung bedeutet.
Wir leben ja in einer Zeit gerade, dass Cancel wird richtig groß geschrieben, Canceln von der Gesellschaft, und Canceln kennst du dich auch ein bisschen aus, weil du als Künstler selber von der damaligen Gesellschaft gerade in deiner Anfangszeit gecancelt wurdest. Also ich rede von der Zeit, wo du selber noch nicht renommiert warst. Du kommst nämlich aus Österreich. Welche Erfahrungen hast du mit Cancel Culture da gemacht?
Meine Form der Cancelung hat in Österreich ja begonnen, als ich mein erstes Studium fertig war. Gleich bei der zweiten öffentlichen Arbeit wurde ich verhaftet und bei der dritten ins Irrenhaus gebracht. Und damals, wo ich aus dem, ich war zwar nur einen Tag und eine Nacht im Irrenhaus, aber der Primar, als er am Tag darauf entlassen wurde, hat mir gedroht, wenn ich nochmal eingeliefert werden würde, käme ich ein halbes Jahr nicht raus. Das war der Grund für mich, nach Deutschland zu gehen. Und in Deutschland ist es relativ schnell gegangen, aber wenn ich es wieder auf München beziehe, muss ich auch sagen, dass ich eher negiert wurde. Ich lebe jetzt 40 Jahre in München, fast 50, und war dreimaliger Dokumentarteilnehmer. Das ist von der Stadt und auch von den Museumsdirektoren damals nicht mal wahrgenommen worden. International ja, aber München hat es ignoriert. Ja, es wurde mir oft vorgeworfen, der Flatz ist zu laut, zu aggressiv, zu direkt, zu unmittelbar, weil sie immer an der Oberfläche meiner Arbeit hängen geblieben sind und nie dahinter geschaut haben. Die Schichten wie bei einer Zwiebel, die Schale nicht gelöst, und je mehr Schichten du von der Zwiebel löst, desto mehr kommst du ins Innere, ins Tiefe und erkennst.
Wieso muss man denn so aggressiv sein? Willst du da was aufbrechen?
Nee, das war halt meine Sprache, die ich entwickelt habe, um überhaupt gesehen und gehört zu werden. Und ich bin der Meinung, dass Kunst immer, jede gute Kunst hat in ihrer Zeit verstört, irritiert und wurde als provokativ gesehen. Das kann man bei Michelangelo, bei der Sixtinischen Kapelle anfangen, über Picasso bis Ed Reinhardt. No Barnett Newman, Who is Afraid of Red, Yellow and Blue, monochromes, eigentlich fast langweiliges Bild, das aber so oft Attacken ausgesetzt wurde. Selbst sowas wurde als aggressiv, als nicht verstanden aufgenommen und hat zu solchen Reaktionen geführt.
München hatte ja immer so ein bisschen Problem mit seiner Kunstszene, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann historisch anerkannt war und hoch gelobt worden ist. Ich möchte da zum Beispiel eingehen, ganz aktuell haben wir eine Ausstellung über 50 Jahre Olympia in München. 50 Jahre Olympia in München heißt auch 50 Jahre Spielstraße. Da gab es eine Kunststraße, 72 Künstler, die Olympia-kritische Bilder gemacht haben, die man sozusagen im kulturellen Verständnis, wo ja vor allem das Design von 72 hängen bleibt, ja gar nicht mehr hat. Und da sind Leute, die Kunstwerke gemacht haben wie ein Laufrad, wo einer jeden Tag einen Marathon in einem Laufrad gelaufen ist. Die wurden dann von der Bevölkerung angegriffen. Jemand hat sogar versucht, das Laufrad umzuschmeißen und hat sich dabei verletzt. Dann muss das mit einem Sicherheitsmann bewacht werden und wurde gecancelt wegen dem Terroranschlag, im Gegensatz zur Olympiade. Die ist nämlich weitergelaufen. Also München hat schon immer so ein bisschen mal zwiespältiges Verhältnis zu seiner Kunst, habe ich das Gefühl, und versucht so Künstler zu marginalisieren, so, zumindest so lange, wie man sich nicht mit ihnen schmücken kann.
Wenn man die Geschichte Münchens kennt, München ist immer monarchisch gewesen. Und der Wesensunterschied zu Berlin, München hat immer Geld gehabt, hat sozusagen immer Hochkultur gefördert. Berlin war immer Arbeiterstadt, also hat sich dort ganz andere Kultur entwickelt. Ob das in der Literatur war, aber auch in der bildenden Kunst, wenn man Zille oder sowas denkt. Während München immer sozusagen in der Oberfläche mit Geld und ich sag mal so mit dem, was gesellschaftlich gutiert wird, umgegangen ist. Ich sage mal, München, wie du es richtig erkannt hast, hat ganz früh schon große Kultur gehabt, ob das in der elektronischen Musik war, die von da ausgegangen ist, aber auch die Graffiti-Kultur, Literatur, bildende Kunst, auch Film. Da war München für vieles, ich sage mal, der Humus, der später in der Hochkultur erst erkannt wurde. Da waren aber die Leute fast alle schon weg.
Wieso bist du denn in München überhaupt geblieben? Ne? Also aus deiner Generation, Leute, die es geschafft haben, sind ja fast alle weit gegangen, Künstler.
Ich bin ja von einer Provinz in die andere Provinz gezogen. Also zwar Vorarlberg ist ein kleines Land, heute kein Provinzland mehr, das Hochkulturland, das reichste Bundesland Österreichs. Aber München ist im Verhältnis zu dem, was man, wenn man es großstädtisch sehen will, zu Berlin wird es immer noch als provinziell gesehen. München ist aber eine der schönsten Städte, die ich kenne, auch ein guter Ort zu leben, was die Lebensqualität anbetrifft. Und so witzig, die sich jetzt anhört, ich bin, obwohl ich negiert wurde in der Stadt, konnte ich aber meine Arbeit entwickeln. Ich wurde auch in Ruhe gelassen. Und von denen, die, ich sage mal unter Anführungszeichen, wie ich quasi im Untergrund gearbeitet haben, die haben sie alle gekannt und waren auch miteinander verbunden.
Glaubst du auch, dass gerade durch die Marginalisierung entsteht so ein Druck, auch was schaffen zu müssen, was man dann auf die Bühne bringt? Denn in Berlin ist es ja oft so, dass du einfach überall ausstellen kannst und dadurch ist es auch belanglos.
Nee, das hat für mich persönlich keine Rolle gespielt. Ich habe meine Arbeit entwickelt und ich habe da selten nach links oder rechts oder nach dem, was Mainstream ist, geschaut, sondern die Ruhe, die mir zwangsverordnet wurde, weil ich eben negiert wurde, hat bei mir schon zu einer Qualität, dass ich das, woran ich als Künstler auch arbeite, an der Freiheit wirklich voll entwickeln konnte, in einem, sagen wir, Vakuumraum.
Und trotzdem, und deswegen stelle ich auch diese Frage, muss man ja sagen, du bist ein politischer Künstler, du hast sogar meine Professur in St. Petersburg gehabt, also das kannst du ja jetzt nicht negieren, dass deine Arbeit nicht auch politisch ist.
Ich glaube, dass jeder Mensch, der öffentlich ist, politisch ist. Jede Aussage, jede Meinung, jede Haltung, die du in der Öffentlichkeit von dir gibst, für das hast du Verantwortung zu tragen. Und ich denke, das ist schon eine Haltung, die jetzt nichts mit der Tagespolitik zu tun hat, aber mit der Gesellschaft, in der wir leben, sehr wohl.
Jetzt bist du renommiert, anerkannt und wirst trotzdem wieder gecancelt. Und wie läuft das diesmal ab?
Ja, das mehr, ich sage im weitesten Sinne, das ist auch das, was München ausmacht, aber was nicht nur München ausmacht, das nennt man Gentrifizierung, dass es sozusagen nur noch um Mehrwert geht. Und der Mehrwert ist nicht kulturell gemeint, sondern der Mehrwert bezieht sich eben wirklich, das, was Mehrwert im Kapitalismus bedeutet, ist Geld.
Du gehst jetzt aus München raus und diesmal, oder gehst du überhaupt aus München raus? Das ist jetzt die Frage, wirst du gehen jetzt?
Ich habe zwei Bases in München. Das ist die Praterinsel und der Kistlerhof, die ich beide etabliert habe, die sozusagen meine Orte sind, von denen ich auswirke, und beide sind sozusagen, was ich vorher schon gesagt habe, der Gentrifizierung zum Opfer gefallen. Das heißt, die Immobilie ist verkauft worden. Das Erste, was getan wurde, waren die Künstler gekündigt. Und ich war halt da an der Front und der Kopf wird immer, wie heißt es beim Fisch, der Fisch stinkt vom Kopf und den Kopf wollen sie entfernen. Aber ich bin im weitesten Sinne, was du vorhin mit politisch gemeint hast, ich bin auch ein streitbarer Künstler und da beziehe ich Haltung und Form. Und da beide Orte am Ende sind, ist es naheliegend gewesen, woanders hinzugehen und woanders etwas zu entwickeln und aufzubauen, wo man die Art Widerstände, die man in München oder in Deutschland hat, nicht hat.
Wieso nimmst du denn überhaupt Verantwortung für junge Künstler, egal wo sie jetzt herkommen, wenn du sagst, dass du ein Mensch bist, dem nichts geschenkt wurde und der sich das selber erschaffen hat?
Ich glaube, dass jeder Künstler sich eigene Sprache entwickeln muss, um da, ich sage mal unter Anführungszeichen, das Einzelstellungsmerkmal zu haben. Darin zeichnen sich gute Künstler vielleicht von anderen ab, kannst aber auch die ganze Kunstgeschichte seit der Renaissance bis heute verfolgen. Wenn dir die Basis genommen wird zum Arbeiten, dann musst du dich anders orientieren. Und das war eigentlich der Grund, mir andere Möglichkeiten zu suchen.
Ja, aber wieso schaffst du denn Räume für junge Künstler? Das klang jetzt gerade so, dass du auch Verantwortung für andere übernimmst da.
Als Künstler hat man Verantwortung für das, was man tut, sagt und was man in der Öffentlichkeit von sich gibt. Das bezieht sich, da ich eigentlich heute ein alter Mann bin, bin ich auch der Meinung, dass man dann nachfolgenden Generationen die Tür aufmachen muss, was ich oft tue, indem ich junge Künstler unterstütze, fördere und ausstelle. Ich bin an der Spitze der Gesellschaft angekommen und ich bin der Meinung, dass man was zurückgeben muss, gerade von dem sozialen Hintergrund, von dem ich komme.
Du hast es schon gerade gesagt, du wurdest gecancelt, diesmal durch die Gentrifizierung, die sogar einem renommierten Künstler wie dir passieren kann. Jetzt bist du am Überlegen, willst du die Stadt verlassen?
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, werde ich das tun. Wenn ich da wieder eine Basis finde, werde ich es vielleicht teilen, die Hälfte der Zeit oder einen Teil der Zeit in Europa zu verbringen und den anderen Teil in Namibia.
Du sprichst es gerade an, in der Kunstszene in München wird gemunkelt, dass du an einem ganz großen Projekt arbeitest in Namibia. Kannst du dazu schon was erzählen?
Ich werde nach Namibia gehen, das wird Anfang des nächsten Jahres sein. Da wird das Projekt realisiert und der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich werde in Namibia die erste Akademie für bildende Künste, die es in Namibia gibt, gründen und das erste zeitgenössische moderne Museum.
Jetzt muss ich dir echt eine provokante Frage dazu stellen. Heute ist es immer wieder ein Thema, der alte weiße Mann geht irgendwo hin und will Sachen verbessern und Sachen aufstellen. Das klingt schon sehr danach, oder?
Nee, gerade in Namibia ist da speziell, wenn man ein bisschen was von der Geschichte Namibias weiß, dann weiß man, dass das lange die Kronkolonie Deutschland zwar von 1880 bis 1918, dann musste Kaiser Wilhelm zurücktreten und das Namibia ist an Südafrika gefallen, wo es 60 Jahre Protektorat der Südafrikaner gab und das Land ist noch sehr jung, das ist erst 1990 eigenständig demokratisch gewählt worden. Also es ist quasi eine weiße Leinwand. Aber ich gehe da nicht hin als alter weißer Mann und sage euch, wie der Hase läuft, sondern genau umgekehrt. Ich gehe als Gebender hin und nicht als Nehmender. Also ich habe kein Interesse dort, den Zeigefinger hochzurecken und zu sagen, was sie zu tun haben, sondern genau das Gegenteil, Austausch. Und zwar, weil Namibia eben im weitesten Sinne eine deutsche Kolonialisierung, Kultivierung hatte. Auch mit dem Vorwissen, dass die Deutschen da den ersten Genozid in der Geschichte der Menschheit verübt haben, lange vor den Nazis. Sie haben die Hereros, die Namas und die San versucht auszurotten. Mittlerweile hat sich das aber geändert, das Verhältnis zwischen den Weißen und den Schwarzen. Was man auch noch dazu sagen muss, in Namibia durch den Hinfall an Südafrika ist ja in Namibia auch die Apartheid eingeführt worden. Namibia ist doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur 2,3 Millionen Einwohner, wurde von 4 großen Volksstämmen belebt. Und da das Land so riesig ist und die Population so klein, sind sich die Volksstämme nie begegnet. Also gab es keine Kriege, die kamen eigentlich erst mit den weißen Südafrikanern und natürlich vorher mit den Deutschen. Die Deutschen haben sie mit den Schwarzen dort ausgesöhnt, das habe ich beobachtet, weil ich im Land länger war und das Land bereist habe und ich glaube ein bisschen was über das Land weiß. Und das hat mich dazu gebracht, eben einen Beitrag. Ich sage jetzt mal auch der Restitutionierung und der Wiedergutmachung dort zu leisten. Also das, was ich an Knowledge und an Know-how und an Wissen habe, das zu teilen und auszutauschen.
Deswegen heißt eine Ausstellung, die im nächsten Frühjahr dort auch stattfinden wird, Global Culture Transfer.
Das ist auch ein Institut, das ich gegründet habe, das ganz klar darauf abzielt, in Trade oder in Austausch zu gehen. Und wie man im Englischen sagt, to share, nicht dorthin zu gehen als der alte weise Mann und sie auszubeuten, sondern eher zu lernen.
Gemeinsames Lernen, dafür gründest du eine Akademie. Wie funktioniert sowas, so eine Akademie zu gründen?
Ich habe im Jahre 1991 schon die erste Virtual University, die es auf der Welt gab, gegründet. Ist mir das also nicht fremd. Und was ich festgestellt habe in Namibia, da gibt's natürlich in der Hauptstadt Windhoek eine Universität, die alle Fakultäten hat von Rechtswissenschaften, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, aber Kunst kommt nicht vor. Also als Bildungsstätte. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wäre etwas, wo du einen Ansatz hast, mit denen in kulturellen Austausch zu kommen.
Jetzt müssen wir mal kurz in die Kunstgeschichte gehen. Afrikanische Kunst hatte im 20. Jahrhundert einen unglaublichen Einfluss, eben durch die Kolonisierung, durch die Raubkunst, die im britischen Museum, im französischen, in Paris, in Berlin gezeigt worden ist. Das heißt, deutsche Künstler haben sich das angeschaut und dann die alte klassische europäische Malerei und Bildhauerei aufgebrochen, oder? Kann man das so sagen?
Afrikanische Kunst war wesentlich beeinflussend für die klassische Moderne, auch die Expressionisten, die Deutschen. Wenn du siehst, wie die Sprache gemalt wurde, aber der Wesenseinfluss kam schon aus Frankreich, das damals ja, oder Paris, das damals das Zentrum war. Und ohne Rousseau und die ganzen anderen Leute von Picasso, Braque angefangen wäre, ein Großteil der westlichen oder europäisch zentrierten Kunst gar nicht entstanden ohne die afrikanischen Einflüsse. Die klassische Moderne gäbe es gar nicht ohne die Einflüsse der afrikanischen Kunst.
Trotzdem sind die afrikanischen Künste namenlos.
Die sind bis jetzt namenlos, weil es teilweise in ihren Ländern noch gar nicht gesehen, nicht anerkannt und auch nicht gefördert und forciert wurden. Was aber auch damit zu tun hat, weil es gar keine Ausbildungsstätten gab. Die ganze afrikanische Kunst basiert ja auf deren ethnischen, kulturellen und spirituellen Hintergründen und ist nicht von der Funktion oder ist nicht abstrakt von ihrer Lebenspraxis zu trennen. Das war in der westlichen europäischen Kunst, die mit der Renaissance begann, ganz anders. Also dass die Kunst eine Funktion hatte.
Also für mich stellt sich hier dann die Frage, ab wann ist es denn Kunst oder nennen die Europäer das dann nur einfach Kunst? Ich meine, wenn es ein kultureller Gegenstand ist, dann ist es doch ein kultureller Gegenstand und nicht unbedingt Kunst. Tun wir hier uns nicht schon wieder was aneignen, indem wir behaupten, das ist jetzt Kunst auf einmal?
Es gab es ja in Europa genauso. Die ganze Volkskunst oder Volkskultur ist ja auch auf der Basis der Ethnien entstanden, aus einer Notwendigkeit. Ob das religiöse Kunst war oder eben von den Fürsten oder Königshäusern Beauftragte, die sich mit der Renaissance zum ersten Mal autonom gegeben hat. Und der westliche Kulturbegriff ist schon europäisch geprägt. Und erst das Erkennen, dass es ganz andere Dinge auch gibt.
Ab wann ist es dann Kunst?
Ja, auch eine Maske, er hat einen kulturellen Hintergrund. Die Frage ist nur, in welchem Kontext es gelesen wird. Und für die Afrikaner war es selbstverständlich, für die Europäer war das wieder ganz anderes. Also mussten sie es sozusagen adaptieren und vereinnahmen. Das haben sie in bestimmten Formen gemacht. Und wie du vorher schon angesprochen hast, die afrikanischen Künstler sind in ihren Ländern teilweise nicht gelesen, nicht erkannt, aber auch nicht gefördert worden. Also waren für sich auch autonom und viele kamen natürlich aus ethnischen und sozialen Zusammenhängen. Also wurde es immer nur auf das Tribe reduziert. Während wenn man heute die Sprache von modernen afrikanischen Künstlern, die natürlich den westlichen Einflüssen auch ausgesetzt waren, wenn man die frühe afrikanische Kunst der Kolonialisierung anschaut, es gibt auch in Namibia einen ganz frühen Künstler, der relativ früh gestorben ist, dann versteht man, dass auch die sich zu ihrer Entwicklung und der Vereinnahmung ihrer Kultur und ihres Landes kritisch verhalten haben.
Was möchtest du in deiner Uni dann bringen? Du hast gesagt, es gibt keine Kunsthochschulen. Ich meine, du nennst die Ausstellung Global Culture Transfer. Wirst du europäische Kultur mit afrikanischer Kultur dort mischen?
Es wird einen Austausch geben. Also die wird auch Austausch mit der Münchner Akademie haben. Sie wird afrikanische Künstler die Möglichkeit geben, sich auszustellen, sich zu entwickeln. Und auch mit dem, was international Global Culture Transfer ist, bezieht sich auf eine Ausstellung, die ich vor 5 Jahren gemacht habe, wo ich für Afrika aber noch nichts wusste, die mit Masken zu tun hatte. Aber auch das Institut, das die Dachgesellschaft, sowohl von der Akademie, wie es da beschrieben wird, Namibian Academy of Modern Arts Wakopmund und andererseits das Museum Flats, Museum of Modern Art Namibia, bezieht sich ganz klar auf das, wo ich herkomme und wo ich hingehe und was ich damit eben auch tue.
Wieso brauchen wir jetzt diesen Culture Transfer?
Wir brauchen ihn nicht, aber wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, die globalisiert ist. Das viel mit unseren Medien und Technologien zu tun hat, die schnell die Dinge, aber auch oft nur kurzfristig behandeln, die auf eine andere Basis zu stellen.
Aber gerade hören wir doch ganz oft in den Nachrichten das Wort Deglobalisierung und dass die jetzt gerade stattfindet.
Ja, das wird aber das, was Globalisierung ausmacht, das sind die Finanz- und die politischen Ströme, die werden durch Deglobalisierung sicher nicht neutralisiert, sondern der Fluss des Geldes, der Finanzen, der Wirtschaft, der Macht und des Kapitals sind immer noch globalisiert und es wird noch zunehmen, bin ich mir sehr sicher.
Das heißt, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg in eine globale Kultur.
Sind wir schon lange. Seit es eben Internet und die neuen Technologien gibt, die Smartphones, sind wir schon lange in der Globalisierung. Und natürlich wird heute das auch, was ich eben schon vorher gesagt habe, in der Wirtschaft ganz klar schon viel länger angewendet, aber heute in einer Geschwindigkeit, die vorher nie möglich war.
Und was braucht es jetzt, um eine Kunstakademie zu eröffnen? Also ich will nochmal auf die Frage eingehen, was muss so ein Raum haben, damit eine Akademie wird, dass da was passiert, dass da Kreativität entstehen kann?
Zunächst mal brauchst du die Partnerschaften. Die Partnerschaft, in dem Fall ist es Namibia, also auch dort brauchst du den Hintergrund, der ist nicht nur politisch, der ist aber auch kulturell gemeint und im weitesten Sinne auch wirtschaftlich. Das muss ja auch finanziert werden. Mit meinem eigenen Geld, bis das auf den Beinen steht. Und danach wird es, ich bin mir sicher, mal auf Namibia übergehen. Also wenn ich nicht mehr lebe, dann wird es Eigentum von denen werden und ist sozusagen wie ein Fundament. Und wenn das Fundament gut gebaut ist, kannst du ein großes Haus drauf bauen.
Und was brauchst du jetzt innen, damit da Kreativität entsteht?
Es braucht Räume. Es braucht zunächst mal, wie alles habituell ist, sonst ist es ja nur virtuell. Man kann natürlich eine virtuelle Uni auch gründen, aber das ist, glaube ich, dort relativ schwierig. Das Wichtigste ist, dass du dort eine Basis hast und das ist ein Gebäude, in dem das habituell situiert wird. Und das wird, wie es aussieht, das älteste und erste Haus in Swakopmund sein. Das heißt das Wörmann-Haus. Wörmann war ein Hamburger Reeder, der 1880 die erste Handelsniederlassung, die erste deutsche Handelsniederlassung in ganz Südwestafrika gegründet hat. Und in dem Haus wird die Akademie sich etablieren und auch das Museum.
Wie wird das funktionieren? Wirst du dann lehren? Wird es einen Lehrkörper geben? Wie ist das aufgebaut? Ich finde das super spannend, weil du gehst ja von einem Nullpunkt aus.
Man geht nicht von einem Nullpunkt aus, man geht immer vom eigenen Hintergrund aus, vom eigenen kulturellen Kontext. Natürlich ist es so, es wird ein internationaler Lehrkörper sein, es werden bedeutende Künstler dort unterrichten. Die Studenten werden afrikanisch wie auch europäisch sein. Der Austausch, man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn man weiß, was die Sommerakademie Salzburg ist. Die Sommerakademie Salzburg wurde witzigerweise auch von einem Künstler gegründet, und zwar von Oskar Kokoschka. Es war die erste freie Akademie, die nicht vom Staat gelenkt und finanziert und strukturiert wurde. Und das ist eigentlich mein Ansatz, dass ein Künstler, der ganz anders ist, als wenn es ein Politiker ist oder ein Wirtschaftler, der dorthin geht und was aufzieht. Als Künstler hast du ganz andere Positionen und kannst mit ganz anderen Inhalten auch umgehen. Und da ich, wie du schon gesagt hast, etabliert bin, habe ich natürlich auch zu allen bedeutenden Künstlern Verbindungen oder Connection als dreimaliger Dokumentarteilnehmer. Es ist wie im Sport. In der Champions League, da kennt jeder sich, jeder weiß, was der andere leisten kann. Und man beginnt sicher mit Respekt. Und mit jedem Künstler, mit dem ich darüber gesprochen habe, war sofort Feuer und Flamme und sagte, hey, ich möchte bei dir Professor werden. Also ich kann was aussuchen und meine inhaltliche Präferenz wird natürlich auf Qualität liegen.
Dann noch eine letzte Frage zur Szene in Namibia. Hast du deine Kunstszene schon entdeckt, verortet oder soll die damit auch initiiert werden?
Nein, es gibt natürlich vor Ort auch Künstler. Ich habe da etliche kennengelernt, mit denen ich im engen Kontakt bin. Einer davon schickt mir jeden Tag Bilder, wie er mit den schwarzen Kindern arbeitet. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass das Vertrauen vorhanden ist und dass ein Austausch wirklich passieren kann und der auf Augenhöhe passiert und nicht auf der Ebene, ich hab's Geld und du machst das, was ich sag, oder wie heißt es im Deutschen so schön, wer zahlt, schafft an, sondern ich bin eher der Meinung, wer zahlt, gibt Möglichkeiten, eröffnet oder macht Türen auf und Räume auf, die andere dann betreten können und füllen müssen.
Wie schaffst du dich da selbstkritisch zu reflektieren? Weil das kann dir ja schon jederzeit passieren, dass du da, du hast ja auch eine Machtposition.
Ja, Macht ist etwas, was mich nur dann interessiert, wenn es positiv in die Gesellschaft zurückgegeben wird. Und das halte ich als Teil meiner, ich sag mal unter Anführungszeichen, Mission. Und ich habe auch festgestellt, dass in Namibia die Offenheit bestanden hat und, ich sag mal, the need to make a thing like that. Den Samen, den ich geben werde, ich glaube, dass der auf fruchtbaren Boden fällt.
Das klingt jetzt so nach total dem Gegensatz zu dem, was wir über München vorhin besprochen haben. Also eine Stadt, die was braucht, oder?
Ja, München hat nicht die Notwendigkeit, oder ich sag mal so, um in Deutschland sowas zu machen. In Deutschland gibt es unzählige Akademien, und wenn man sieht den Output der deutschen Akademien und dass 98% der ausgebildeten Künstler dann vielleicht in ihrem Beruf gar nicht arbeiten können, weil sie sich gar nicht etablieren können. Das ist wie im Hochleistungssport, dass nur die Besten ganz nach oben kommen und dann eben das auch kommunizieren können. Und in Deutschland eine Akademie zu gründen oder ein Museum gibt ja unzählige, wäre sozusagen nochmal auf einen Samen eines bestellten Feldes zu werfen. Und die Hindernisse, die es da gäbe, die sind dort nicht vorzufinden.
Das klingt so ein bisschen nach, alle sind Künstler, aber es findet keine Kunst statt.
Josef Beuys hat einmal gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler, aber der zweite Teil des Satzes wird immer weggelassen, aber er hat gesagt, aber nicht jeder ist ein Professioneller. Das ist die wesentliche Schnittstelle von dem und das auf eine Ebene zu heben, wo es eben nicht nur Privatvergnügen oder amateurhaft ist, sondern auf eine Basis zu stellen, wo das eben auch wachsen und sich entwickeln kann.
Liegt der Ausschluss dann daran, dass wir vielleicht mehr so einen Personenkult um uns selber führen und es geht um diese individuelle Lehrerfahrung, aber nicht unbedingt, dass man dann auch als Künstler wirklich ein Handwerk auch beherrscht?
Das Handwerk ist die Grundvoraussetzung für jeden Künstler. Wenn ich malen will und wenn ich realistisch malen will, dann muss ich es beherrschen. Aber das ist das Material und das Werkzeug. Kunst beginnt jenseits von der handwerklichen Beherrschung einer Sache. Sie ist halt Kunsthandwerk. Und bis zur Renaissance waren die Maler oder alle Künstler, gab es den Begriff Künstler gar nicht. Es waren hochtalentierte Menschen, die etwas besser konnten als andere. Und ausschließlich Aufträge. Bis zur Renaissance gab es ja keine Unterschriften unter den Bildern, weil alles im Auftrag entweder vom Klerus oder von den Fürsten und Königshäusern waren. Oder man müsste vielleicht viel weiter zurückführen oder gar nicht so weit zurückführen. Mit Gutenberg hat die Autonomie der Kunst begonnen. Das muss man wissen, wenn man das nicht weiß.
Was meinst du denn damit?
Bis Gutenberg muss man davon ausgehen, oder man weiß, dass 99% der Bevölkerung Analphabeten waren. Sind wir wieder beim Christentum, da man alle Kirchen bemalt, da der Großteil der Menschen die Bibel nicht lesen konnte, wurde es in Bildern erzählt. Also die talentierten Maler wurden beauftragt, die Bibel in Bildersprache zu übersetzen. In dem Moment, wo die erste Technologie entstanden ist, die mehrheitsfähig war, wie heute das eben das Smartphone ist, im weitesten Sinne abstrahiert. Ab dem Moment war der Künstler kein Auftragnehmer mehr, sondern er wurde autonom. Ab dem Moment hat er die Motive, die Inhalte seiner Arbeit selbst bestimmt. Seit dort gibt es auch das Autogramm unter Bildern. Bis dahin war alles nur Auftragsarbeit von talentierten Malern.
Okay, also das ist auch der Grund, wieso es dann letztendlich auch in Namibia so eine Akademie braucht, denn ohne Wissen, ohne Bildung kann man sich gar nicht bewusst werden, dass man Kunst schafft.
Ja, das wissen wir ja schon lange, dass Bildung die Basis für jede Entwicklung auch eines Volkes ist und alle Diktatoren haben versucht, entweder das eingleisig zu machen oder Bildung zu verhindern. Wenn du das Volk dumm hältst, dann kannst du es am leichtesten manipulieren und regieren. Und ich bin der Meinung, dass Wissen und Bildung die Voraussetzung ist, um sich zu entwickeln. Nicht nur als Individuum, sondern auch als Kollektiv. Und ich bin auch heute noch der Meinung, dass Bildung für jeden zugänglich und kostenfrei sein muss.
Ja, vielen Dank, Wolfgang Flatz. Wir wünschen dir viel Erfolg mit dem Projekt und ja, dass sich da was entwickelt.
Ich danke und ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal sprechen.
Da danken wir an dieser Stelle und wir hoffen, dass es, oder wir wünschen, dass es richtig gut wird in Afrika, in Namibia, auf zu neuen Ufern. Und dann glaube ich, ein toller Dekan, oder?
Ja, also er hätte auch nach Berlin oder Leipzig gehen können natürlich und versuchen, den Osten aufzubauen. Aber er hat sich entschieden, in Namibia auch wieder Gutmachen zu leisten, denke ich mal. Aber ich glaube, so weit geht das Thema gar nicht, sondern es geht vor allem um eins, einfach Räume zu schaffen für Kunst. Braucht München natürlich auch, wir haben es gehört, 98% der Künstler, die in München, naja, das ist eine grobe Schätzung, werden am Ende keine Kunst machen, sondern werden am Ende eine ganz normale Berufe haben. Gilt natürlich auch für Studenten im Allgemeinen.
Und 98% der ausgebildeten Grafiker werden Pixelschubser. Wir sind hier im Funkloch, ja?
Das ist eine Kultursendung. Es geht also um Kultur und die könnt ihr morgen live erleben bei Wolfgang Flatz in seinem Atelier auf der Praterinsel 3 bis 4 mit 1000 Bier. Dosen Bier.
Ich sehe das eher wieder als Kulturreaktor, Kunst und Diskurs.
Das wird auf jeden Fall der Abschied aus seinem Atelier sein. Das war eher ein Interview. Wir wünschen ihm viel Erfolg in Namibia. Schade, ein Ort weniger für progressive Kultur in München.
nachdem der von Bruch in München nicht Dekan wurde, ich würde ihn vorschlagen an Wolfgang, aber ich glaube, der hat keinen Bock mehr auf München.